Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Moin und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von IT ist alles das Update. Heute mal wieder mit einem fachlichen Thema. Ich spreche mit meinem Gast, den ich euch gleich vorstelle, über IT-Sicherheit in Krankenhäusern oder IT-Sicherheit allgemein im Gesundheitswesen, über den Healthcare-Bereich. Und zu Gast ist mein Kollege Thomas Rehme. Moin Thomas.
Ja, moin Ulf, hallo.
Wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen, weil du schon ganz lange bei PCO bist. Kannst du zur Einleitung nochmal kurz sagen, wie lange bist du schon bei uns? Mit welchen Themen setzt du dich so auseinander? Was ist deine Aufgabe bei uns?
Ja, ich bin jetzt mittlerweile im 20. Jahr bei der PCO und habe da auch schon verschiedene Positionen eingenommen. Bin originär in der Technik angefangen, aber heute ausschließlich in der Kundenberatung, in der Kundenbetreuung als Focus Sales Manager unterwegs und da in unterschiedlichen Branchen, aber natürlich auch sehr stark bei einigen Krankenhaus- oder Gesundheitswesenskunden unterwegs. Und ja, da habe ich das ein oder andere Thema mitbegleitet und auch schon aufgefischt.
Sehr gut. Ich finde es spannend, über Krankenhäuser oder das Gesundheitswesen zu reden, weil es ja so ein ganz sensibler Bereich ist. Du hattest mir eben im Vorgespräch gesagt, früher gab es eigentlich so einen Ehrenkodex, dass man Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen nicht angreift als Hacker. Das ist nicht mehr so, oder?
Nein, das hat sich schon sehr stark geändert. Also wenn man so vor Jahren, als es mit der ganzen Ransomware-Attacken und den Angriffen anfing, hat man eigentlich gesehen, dass die Angreifer häufig auf Lösegelder aus waren, auf einfach monetäre Dinge aus waren und haben dann auch nur häufig Unternehmen angegriffen, speziell, wo sie dann auch Lösegeld erwarten konnten und hatten Leib und Leben eigentlich nicht im Fokus. Mhm. Das hat sich in den Jahren sehr stark verändert und sieht man eigentlich auch in letzter Zeit, dass da sehr intensiv drauf geschaut wird und die Branche Healthcare ist immer weiter, gehört zu den top angegriffenen Branchen.
Okay, krass. Was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, vor ein paar Jahren gab es ja auch mal irgendwie einen, laut Aussage des damaligen Hackers, versehentlichen Angriff auf die Uniklinik Düsseldorf, wo ja dann tatsächlich auch eine Person nicht versorgt werden konnte auf der Intensivstation, die dann letztendlich gestorben ist. Also da geht es wirklich nicht um Geld, sondern um Leben und Tod.
Genau. Das ist sicher nicht immer so, ja. Aber das kann natürlich da diese Auswirkungen haben. Aber wir sehen heute ganz stark, dass aus unterschiedlichsten Angriffsszenarien solche Krankenhäuser angegriffen werden. Und da sind natürlich nicht nur Geldsachen im Fokus, sondern dann stehen natürlich auch, wenn Notaufnahmen nicht funktionieren können, wenn Patienten nicht aufgenommen werden können, dann sind ganz andere Themen plötzlich im Fokus.
Mhm. Oft werden ja auch Daten abgegriffen oder es wird versucht, Datensätze abzugreifen. Du hast gleich auch nochmal ein Beispiel mitgebracht von einem Vorfall aus Mainz, wo Daten abgegriffen worden sind. Warum sind die so attraktiv für die Angreifer, die Daten? Warum sind die so wertvoll?
Ja, wir haben natürlich in den Krankenhäusern sehr viele Daten, Gesundheitsdaten von Patienten, das heißt sehr persönliche Daten. Mhm. Und diese persönlichen Daten wie Namen, Geburtsdatum, Adresse, aber auch vielleicht Sozialversicherungsnummern und auch Krankenverläufe und Heilungsverläufe sind natürlich Daten, die einem persönlich natürlich sehr am Herzen liegen und mit denen man sicher sehr viel Schmut betreiben kann. Und insofern sind es erstmal sehr sensible Daten.
Ja.
Das wissen die Angreifer natürlich auch. Die sagen natürlich auch, mit diesen Daten können wir dann auch sehr schnell vielleicht Dinge tun wie Erpressungen oder niemand möchte gerne, dass solche Daten von ihm öffentlich werden, gerade wenn bestimmte Krankheitsverläufe, psychische Erkrankungen, HIV etc. pp.
Ja.
sind Themen, die da sicher im Vordergrund stellen. Deswegen sind die Daten sehr sensibel. Und die Krankenhäuser sind natürlich auch angehalten, Datenschutzverordnung, europäische Verordnung, sowas natürlich auch sehr, sehr strikt und sicher zu halten.
Mhm.
Und die Angreifer wissen natürlich auch, mit den Daten können wir halt viele Dinge machen, die wir uns nicht wünschen.
Kann ich gut nachvollziehen. Was sind denn so typische Schwachstellen bei Krankenhäusern, wo die Hacker gerne nutzen bei Fällen, die schon aufgetreten sind?
Ja, das sind natürlich du hattest es vorhin angesprochen, da ist zum Beispiel die Unimedizin Mainz zu nennen, da steht auch groß in der Presse drin, da ist quasi über Social Engineering, das heißt über Phishing, also E-Mails kommen hinein, Der Anwender klickt drauf und dementsprechend kam es dazu, dass ca. 280.000 Datensätze, Gesundheitsdatensätze, abhandengekommen sind und krass, im Darknet angeboten werden.
Zum Verkauf,
ja, genau, ja, genau. Name, Adresse, alles das. Da kann man sich vorstellen, dass der Käufer dann damit vielleicht auch über Verkaufsplattformen dann Dinge anbieten kann, sehr günstig, wo dann der andere wieder Geld überweist und sich so dann dementsprechend die Dinge dann bezahlen lässt mit diesem Angriff.
Ja.
Das heißt, eins ist natürlich Phishing,
ja,
also ein ganz klares Thema.
Wo dann die Schwachstelle quasi der Mensch am Ende des Tages ist oder der Anwender, der seine Daten an falscher Stelle eingibt, weil er auf so eine Phishing-Attacke reinfällt.
Genau, also den Mensch als Schwachstelle kann man auch nicht ganz ausschließen.
Ja.
Da würde ich mich jetzt selber auch nicht ausnehmen.
Ja.
Wir haben ja bei PC auch ständig Awareness-Trainings, ja, in diesem Bereich. Und ich will mich auch nicht ausschließen, dass ich da auch schon das ein oder andere Mal, weil diese Tests, die wir da haben, auch schon so gut ausgearbeitet sind, dass man, wenn man nebenbei arbeitet, dann E-Mails beantwortet und so weiter, dann kann man schon mal versehentlich auf so eine Phishing-Mail drücken.
Definitiv. Muss man ganz genau hinschauen.
Genau, das ist eine Schwachstelle. Sicher haben wir auch noch andere Schwachstellen. Ganz wichtig, sicher zu nennen, eine typische Flachstelle ist, wenn Software nicht abgedatet wird.
Ja.
Also wenn wir Sicherheitslücken nicht patchen,
ja,
dementsprechend, dann haben wir auch immer Einfallstore für Angreifer. Das sind Gateways, das sind Firewalls, das sind solche Systeme.
Mhm.
Und neben dem Phishing haben wir natürlich dann auch, wenn nicht ausreichend komplexe Passwörter genutzt werden,
mhm,
haben wir natürlich auch immer das Thema, dass dann gegebenenfalls über gekaufte Passwortlisten, auch die gibt's im Darknet,
ja,
zu kaufen, solche Dinge dann versucht werden auszunutzen und auch gegebenenfalls dann hineinzukommen in so ein Krankenhausnetz.
Okay, das ist auf jeden Fall was ich auch erstmal so lernen musste. Sehr unterschiedliche Passwörter zu haben, sehr lang, die immer mit einem Generator zu erstellen, regelmäßig zu wechseln. Das setzt man erst so nach und nach um, hat eine hohe Relevanz, weil das typische 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Passwort, das haben die meisten und das ist dann sehr, 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 sehr einfach knackbar. Also haben viele im Privatbereich, so meine ich das.
Genau. Ja, ich meine, ist ja auch komfortabel, praktisch will man es haben und in der Vergangenheit hat man es getan, auch mit den Admin-Accounts immer gearbeitet.
Ja.
Da geht man heute eigentlich völlig von weg, dass man die Sachen natürlich zur Seite legt,
ja,
komplexe Passwörter hat und damit hebt man einfach den Reifegrad der Sicherheit dann nochmal auf einem anderen Level.
Definitiv. Vielleicht kleine Empfehlung hier an dieser Stelle. Ich habe schon mal Jan Kunert hier zu Gast gehabt. Ich glaube, es war Folge 3 oder 4, da haben wir darüber gesprochen, wie sieht ein sicheres Passwort aus. Also wer da nochmal einsteigen möchte, gerne die Folge nochmal hören. Da hat Jan ausführlich beschrieben, wie man seine Passwörter sicher macht. Lass uns nochmal weiter beim Thema Krankenhäuser bleiben. Wie ist denn so die allgemeine Sicherheitslage aktuell? Sagen wir mal übergreifend, aber jetzt im Speziellen auch nochmal auf Krankenhäuser. Wie ist so die Situation? Und dann können wir vielleicht von da auch nochmal gehen auf die drei Fälle, die du mitgebracht hast.
Also wir sehen ja unabhängig jetzt, das ist nicht nur speziell auf Krankenhäusern, wenn man so die Veröffentlichung der BKA, also Bundeskriminalamt, mal verfolgt, dann haben wir schon eine steigende Anzahl an Vorfällen.
Mhm.
Und da ist natürlich der Healthcare-Bereich nicht ausgenommen. Auch da steigt das Angriffsvolumen. Die Aufklärungsquote steigt auch zurzeit. Da sind wir bei gut 30% aktuell, den Aufklärungsquote. Das ist schon ganz ordentlich, aber da gibt es natürlich eine hohe Dinkelziffer.
Mhm.
Und was man auch sehen kann, ist, die Passwortzahlungen die Lösegeldzahlungen werden weniger,
ja,
aber die werden höher.
Okay.
Also wenn gezahlt wird, dann auch höher.
Dann klingelt es richtig in der Kasse.
Genau, da sind wir heute durchschnittlich bei ungefähr 650.000 Euro pro Fall.
Krass.
In etwa, Durchschnitt.
Mhm.
Kann man sich vorstellen, wie das dann wankt. Und da sieht man, also es ebbt nicht ab.
Mhm.
Man erkennt sich ja, und das ist gerade auch in vielen IT-Bereichen so, dass man so ein bisschen so müde wird. So.
Mhm.
Alter, jeden Tag hört man wieder neue Angriffsszenarien, neue Phishing. Und dann sagt sich schon mal der eine oder andere, ich sehe hier nur, was will überhaupt der Angreifer mit meinen Daten?
Mhm.
Ich kann da sowieso nichts machen. Also da darf man nicht in Lethargie verfallen, sondern da muss man immer wieder wachsam sein und versuchen, dass man seinen eigenen Level da immer wieder im Blick hat und seine Schwachstellen auch, um sie dann dementsprechend vielleicht auch wieder zu schließen.
Also IT-Sicherheit nicht als nervige Aufgabe sehen, sondern eher als Selbstverständlichkeit, die dazugehört und quasi so die Hausaufgaben, ohne die es nicht funktioniert.
Die müssen wir, weil wir haben wertvolle Daten in den Krankenhäusern, wirklich wertvolle Daten, die da sind. Und sie können in unterschiedlichen Bereichen damit Dinge passieren, die wir uns nicht wünschen. Und da ist es die Pflicht eines jeden Krankenhaus, in jedem Gesundheitseinrichtung, die zu schützen, weil sie auch gesetzlich vorgegeben ist.
Absolut, ja. DSGVO hast du schon gesagt, was spielt da noch eine Rolle?
G3S-Standard gibt es dafür, Informationssicherheit. Ja. Das sind sicher Themen, wo Richtlinien da sind und wo sich die Krankenhäuser dann auch wenn sie unter Kritis fallen, viele Vorfälle da, oder viele Patientenfälle bearbeitet werden. Da sind Regularien, die müssen sich die Krankenhäuser stellen und müssen dementsprechend auch den Mitarbeiterstab und die Prozesse dementsprechend danach ausrichten.
Okay, wir haben jetzt eben schon über ein Beispiel in Mainz gesprochen, wo Daten abgegriffen worden sind. Was gerade auch sehr prominent in den Medien ist, ist ein Vorfall in der Uniklinik in Frankfurt. Da hast du mir eben schon gezeigt, die haben gerade eine Übergangs-Homepage, weil die ursprüngliche Homepage vom Netz genommen wurde. Erzähl mal, was da los.
Ja, das ist auch sicher, das ist nochmal eine andere Ausprägung auch. Ja. Also die Uniklinik Frankfurt ist angegriffen worden und dann hat die Uniklinik IT natürlich so gesagt, wir trennen uns komplett vom Netz, vom Internet, also um den Angreifer auch draußen zu lassen. Aber jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was bedeutet das für den Betrieb? Also heutzutage ein Uniklinikum macht natürlich Online-Terminierung mit Patienten, es werden Rechnungen verschickt, es werden E-Mails verschickt. Alles das funktioniert jetzt nicht mehr, sondern nur noch manuell. Ja, und mit solchen Einschränkungen, Rechnungen per Fax zu schicken, Termine nur noch per Telefon machen zu können, ist in der heutigen Zeit sehr schwierig, nur mit erhöhtem Aufwand zu tun und mit Riesenkosten. Also auch da die Sicherheit zu wahren, um so einen Betrieb auch aufrechtzuerhalten, ganz wichtiges Thema.
Okay. Bevor wir gleich zum Abschluss kommen, vielleicht nochmal das dritte Beispiel, über das wir im Vorfeld gesprochen haben, die Bezirksklinik Mittelfranken, auch ein Krankenhaus, das betroffen ist. Was genau ist da los?
Ja, die haben also einen Ransomware-Angriff, also einen Erpressungsangriff gehabt. Ein Mitarbeiter hat wohl auf einen Link geklickt, auf einer E-Mail. Da hat sich Software eingenistet und diese Software lädt dann auf diesem PC Daten nach und breitet sich dann auch im Netzwerk aus. Und irgendwann fängt diese Software dann an, das ist jetzt zeitlich jetzt gar nicht genau festgelegt, fängt dann an, natürlich dementsprechend die Daten zu verschlüsseln.
Ja.
So, und letztendlich hat sich die Klinik entschlossen, sagen, wir haben einen Notfallbetrieb, dass wir auf einen analogen Betrieb gehen, der natürlich auch wieder wie Uniklinik Frankfurt mit sehr viel Aufwand verbunden ist, auch sehr viel Kosten verbunden ist und haben auf Lösegeldzahlung verzichtet.
Ja.
In dem Fall ist sicher auch eine richtige Maßnahme, einen Notfallplan vorher zu haben, egal wie der aussieht jetzt und muss schon sehr spezifisch sein. Aber wichtig ist auch diese Kosten, die da entstehen, sind nicht immens natürlich für diesen Notfallbetrieb. Und auch wenn man eine Versicherung hat, muss man immer gucken, hat man die richtigen Maßnahmen gemacht? Denn die Versicherer werden bei so einem Vorfall sicher im Nachgang intensiv schauen, ob auch alle Maßnahmen umgesetzt werden nach Stand der Technik.
Ja.
Also insofern wichtig ist, im Vorfeld vielleicht einfach mal checken, gucken, mit seinen IT-Spezialisten zu sprechen, wo sind die größten Bedrohungslagen und dann kann man die eine oder andere Maßnahme über die Zeit dann auch vielleicht umsetzen und dadurch die Sicherheit verbessern.
Damit hast du eigentlich schon ein Stück weit die Frage, die ich dir als letzte stellen wollte, beantwortet. Was würdest du so aus Beratungssicht Krankenhäusern oder IT-Verantwortlichen in Krankenhäusern mitgeben? Was ist der Way to go, um sich sicher aufzustellen?
Also sicher gut informieren. Ne? Da gibt es Partner für, da gibt es auch Veranstaltungen für, da gibt es auch Gesetzgeber für, die bestimmte auch Frameworks zur Verfügung stellen. Und dann vielleicht mit dem IT-Partner des Vertrauens einfach mal sprechen und gucken, was man machen kann. Checks stehen da meistens im Vordergrund, die über Workshops gehen, wo man dementsprechend guckt, welche Maßnahmen sind heute schon umgesetzt.
Ja.
Und guckt nach, gibt es da fehlende Sachen, die man vielleicht nachladen können? Oder gibt es Dinge, die man heute schon hat, wie man verbessern kann?
Ja.
Also da gibt es einen riesen Katalog, aber man muss regelmäßig am Ball bleiben.
Okay, ja, vielen Dank für die abschließenden Tipps. Thomas, vielen Dank auch, dass du dabei warst und uns den Einblick gegeben hast in das Thema Healthcare und IT-Sicherheit in dem Bereich. Und ich glaube, es ist ein Thema, was uns in IT noch weiter beschäftigen wird, wo wir bestimmt nochmal an der einen oder anderen Stelle das auch hier in diesem Podcast aufgreifen werden.
Ja, gerne, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt die Empfangsgeräte jetzt wieder ausschalten und bis zum nächsten Mal.
Das war das IT-ist-alles-Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.